Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht in Jona Kapitel 3, Vers 10 und Kapitel 4, die Verse 1 bis 11. Ich lese nach der Basisbibelübersetzung. Und Gott sah, was die Leute taten. Sie kehrten um von ihrem bösen Weg. Da tat es Gott leid, dass er sie vernichten wollte. Er beschloss, seine Drohung nicht wahr zu machen. Jona ärgerte sich sehr darüber. Der Zorn packte ihn. Er betete zum Herrn und sagte: Ach Herr, genau das habe ich mir schon gedacht, als ich noch zu Hause war. Deshalb wollte ich auch nach Tarsis fliehen. Ich wusste ja, du bist reich an Gnade und Barmherzigkeit, unendlich geduldig und voller Güte. Du bist ein Gott, dem das Unheil leid tut. Jetzt ist es genug, Herr. Lass mich sterben, denn ich will lieber tot sein, als weiterleben. Der Herr aber fragte: Hast du recht, dass du so zornig bist? Jona verließ die Stadt. Er suchte sich östlich der Stadt einen Platz und baute sich dort eine Hütte. Er setzte sich in ihren Schatten und wollte sehen, was mit der Stadt geschehen würde. Da ließ Gott, der Herr, eine Rizinuspflanze in die Höhe wachsen. Die wuchs über Jona empor und gab seinem Kopf Schatten. Jona sollte darüber seinen Ärger vergessen. Er freute sich sehr über den Rizinus. Am Morgen aber, bevor die Sonne aufging, schickte Gott einen Wurm. Der biss die Wurzeln durch, sodass der Rizinus verdorrte. Nachdem die Sonne aufgegangen war, schickte Gott einen heißen Ostwind. Die Sonne brannte Jona auf den Kopf, sodass er fast die Besinnung verlor. Da wünschte er sich den Tod und sagte: Ich will lieber tot sein, als weiterleben. Gott aber fragte Jona: Hast du recht, dass du so zornig bist, weil der Rizinus verdorrt ist? Er antwortete: Ja, ich habe recht, dass ich so zornig bin und mir den Tod wünsche. Da sagte der Herr: Die Rizinuspflanze tut dir leid. Doch du hast keine Mühe mit ihr gehabt und sie auch nicht großgezogen. Sie wuchs über Nacht und verdarb über Nacht. Und jetzt frage ich dich: Sollte Ninive mir nicht leid tun? Eine große Stadt mit mehr als 120.000 Menschen? Sie alle wissen nicht, was links und was rechts ist. Dazu kommen noch die vielen Tiere. Sollte es mir da nicht leid tun?
Ich bete. Danke für dein Wort, danke für diese alte Geschichte, die doch so modern scheint und auch unser Leben anspricht. Und darum bitten wir dich jetzt, dass du uns hilfst zu hören, das, was du für uns bereithältst, und dass es uns im Kopf, aber vor allem auch im Herzen erreicht. Dein guter Geist kann das möglich machen. So bitten wir dich, rede du und hilf uns, recht zu hören. Amen. Liebe Gemeinde, das waren anstrengende Wochen gewesen im Herbst vor 15 Jahren. Es gab eine heftige Auseinandersetzung zwischen einem pensionierten Kollegen, der sich unserer Gemeinde angeschlossen hatte, und unserem Jugendreferenten. Und ich versuchte zu klären und zu vermitteln. Die beiden, beides Alpha-Tiere, und ich hing irgendwie so dazwischen. Als Gemeinde hatten wir in diesem Herbst ein volles Programm. Und der Abschluss war dann eine Woche Ausstellung Weltreligionen von Wiedenest. Mit vielen Sonderveranstaltungen natürlich am Abend und tagsüber ganz viele Gruppenführungen, die zum Teil ich zu halten hatte. Montags dann noch der Abbau der Ausstellung. Und danach wollte ich wenigstens den restlichen Montag zur Ruhe kommen und den Dienstag auch mal noch bis mittags einfach die Arbeit ruhen lassen. Da klingelte das Telefon und ein Gemeindemitglied sagte mir unter Tränen, dass ihr Mann an diesem Spätnachmittag mit dem Roller tödlich verunglückt ist. Ich war natürlich schockiert und zugleich bäumte sich in mir alles auf. Herr, nein, jetzt nicht, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Natürlich habe ich im Telefonat erstmal kondoliert und auch meiner Betroffenheit Ausdruck gegeben. Wir haben ein bisschen hin und her gesprochen, sie erzählt, was genau passiert ist. Und dann habe ich ihr zum Schluss des Telefonats gesagt, ich käme am nächsten Morgen vorbei. Ich wollte einfach nur noch meine Ruhe haben, hatte den Eindruck, dass mir die Luft abgeschnürt wird. Und so habe ich dann aufgelegt. Doch ihr könnt es euch denken, darüber kam ich nicht zur Ruhe. Und so habe ich mich dann doch auf den Weg gemacht und bin zu ihr hingefahren und habe etliche Stunden nach diesem Abend bei ihr gesessen und einfach nur mit ihr und einigen weiteren, die da waren, getrauert. Das einfach ausgehalten miteinander, was da passiert ist. Doch meine Frage, meine Klage, die blieb, warum jetzt, Herr? Ich kann doch sowieso schon nicht mehr. Wieso jetzt das auch noch? Diese Episode meines Lebens fiel mir ein, als ich den Predigttext las. Jona hatte auch keine Lust mehr. Er hatte, wie man so schön salopp sagt, die Faxen dicke. Er wollte diesen Auftrag ja schon gar nicht annehmen, doch Gott hatte ihn überredet auf seine Weise und Jona hatte sich tatsächlich auch überreden lassen. Ihm war nichts anderes übrig geblieben, könnte man auch sagen, als sich nun doch auf diesen Weg, diesen weiten Weg nach Ninive zu machen, von Israel nach Mosul, das ist eben das heutige Das damalige Ninive ist heute Mosul im Irak. Und dort dann den Menschen in dieser Stadt tatsächlich das Gericht Gottes anzukündigen. Doch wie er das tat, das zeigt seine ganze Haltung zu dieser Aufgabe. Mit Herz, so könnte man sagen, geschah das nicht wirklich. Im hebräischen Text besteht seine Predigt, die er dort in Ninive hält, aus ganzen 4 Worten. Das kann man im Deutschen gar nicht wiedergeben. Ich habe 5 gebraucht, um es zu übersetzen. In 40 Tagen Ninive zerschlagen. Mehr hat er nicht gesagt. Durch die Stadt gegangen und Stereotyp, so lässt es die Erzählung zumindest vermuten, Stereotyp diese Worte wiederholt, ausgerufen, den Leuten um die Ohren gehauen. Doch dann passiert das Unfassbare. Die Menschen erkennen, dass sie falsch gelebt haben und sie kehren tatsächlich um. Sie fasten, also sie tun sozusagen religiös, rituell das, was man angesichts der Erkenntnis, ich lag falsch vor Gott, tut und sie änderten auch ihr Leben, ihr Verhalten. Also auch da beides, Moral, Ethik und eben das Religiöse geben dem Ausdruck, was sie vom Herzen her empfinden. Und sie tun das, so steht im Text mehrfach, in der Hoffnung, dass Gott seine Ankündigung doch nicht wahr macht, dass er sich vielleicht umstimmen lässt. Und Gott lässt sich tatsächlich erweichen. Gott lässt doch tatsächlich Gnade vor Recht ergehen. Diesem großen und mächtigen Volk der Assyrer, das so manches Volk niedergerungen und dann gnadenlos in die Verbannung getrieben hat, das so manche Stadt zerstört hat, das in seinem Drang nach Macht und Landgewinne und nach Geld und Gut so viel Leid und Elend über so viele Menschen gebracht hatte, diesen Volk und den Menschen seiner Hauptstadt vergibt Gott. Einfach so, weil er das will, weil er das kann, weil er nicht nur die Israeliten liebt, sondern alle Menschen. Ich wusste es, du bist ein Gott, dem das angedrohte Unheil doch wieder leid tut. Jona kann nicht an sich halten, als er das erfährt. Er hat sich aufgerafft und getan, was Gott wollte, und er eigentlich nicht. Er hat die Strafe, die unausweichliche Strafe Gottes den Menschen angekündigt. Und wofür? Dass Gott sie nun doch nicht über die den Israeliten und vielen anderen Völkern verhassten Niniveten kommen lässt? Die lachen sich doch ins Fäustchen und ihn aus. Wie kann Gott sich über dieses grausame Volk erbarmen? Das ist doch unmöglich. Aber hatte er es nicht gewusst? Nein, jetzt hatte er keine Lust mehr. Er konnte nicht mehr und er wollte nicht mehr. Doch wer weiß, vielleicht, so überlegte er dann auch, vielleicht passiert ja doch noch was, so ein bisschen, so ein Mini-Gericht. Und so begibt Jona sich sozusagen auf die Tribüne. Er wird vom Akteur zum Zuschauer. Und Gott? Gott ist auch mit ihm geduldig. Seine schroffen Worte, seine Ankündigungen, dass er nicht mehr kann, dass er nicht mehr will, dass er am liebsten sterben würde, Gott lässt sie stehen. Und dann fragt er ihn: Hast du Recht, zornig zu sein? Hast du ein Recht dazu? Und Gott tut noch mehr. Er lässt dem in der Hitze sitzenden Jona, und seit letztem Donnerstag wissen wir wieder, was große Hitze auszeichnet, er lässt diesem dort in der Hitze sitzenden Jona eine große Staude wachsen, die ihm Schatten spendet, um seinen Ärger zu kühlen, um ihm eine Freude zu machen. Und um ihm dann damit auch noch etwas zu zeigen, was dazu gleich mehr. Bleiben wir erstmal bei dem, was bis hierher geschehen ist. Denn ich vermute, dass viele, so wie eben ich am Anfang ja schon gebeichtet oder erzählt habe, dass viele das kennen, das auch kennen, was Jona hier empfindet. Wer sich für andere Menschen engagiert, der erlebt ihn manchmal auch, dass sein Tun nicht honoriert wird. Da versucht man, einem Menschen zu helfen, und er lässt einen einfach auflaufen. Oder der lässt sich vielleicht helfen und lässt sich wieder helfen und lässt sich wieder helfen und wieder. Aber das, was man miteinander vereinbart hatte, damit sich sein Leben tatsächlich ändert und er diese Hilfe nicht mehr braucht, das ignoriert er weiter fröhlich und gibt einem dann noch die Schuld dafür, dass es in seinem Leben nicht rund läuft. Da verliert man dann irgendwann die Lust zu helfen. Da ist man irgendwann ähnlich zornig wie Jona. Und auch als Christen kennen wir das, als Gemeindeglieder kennen wir das und erleben wir das. Wir engagieren uns über alle Maßen, doch dann gibt es auch eben so Momente, wo wir das Gefühl haben, es wird uns nicht gedankt. Es wird vielleicht nicht mal wirklich wahrgenommen. Und auch wir sind manchmal verärgert darüber, dass Gott uns im Regen stehen lässt, so zumindest unser Eindruck, während es anderen weiter gut geht. Solchen, denen wir die gute Nachricht deutlich gesagt haben, aber eben auch, dass es in ihrem Leben Probleme verursachen wird, wenn sie sich auf diese gute Nachricht nicht einlassen, sich auf diesen Herrn nicht einlassen, sich ihm nicht anvertrauen. Doch es passiert ihnen nichts. Es geht ihnen gut. Sie haben keine Probleme. Oder wir ärgern uns vielleicht auch manchmal insgeheim darüber, dass da Menschen in die Gemeinde kommen und mit offenen Herzen aufgenommen und hofiert werden, die nach unseren Maßstäben noch weit ab davon sind, dass sie bei Gott ankommen dürften. Man selbst müht sich ab, um es Gott recht zu machen, und dann kommen so welche daher und sie werden einfach so aufgenommen in der Gemeinde. Manchmal will man nicht mehr. Da ist man gefrustet. Warum auch immer. Man fühlt sich vielleicht übergangen, überfordert. Man hat sich das alles so ganz anders vorgestellt. Ja, und wie kann Gott so mit einem umspringen? Wie konnte Gott das von einem verlangen? Und dann ist eben doch alles wieder für die Katz gewesen. Man hatte sich ein Bein ausgerissen, doch das Ergebnis war so ganz anders, als man erhofft, ja eigentlich mit relativ großer Sicherheit erwartet hatte. Die Mission, die Gott einem gegeben hat, sie war so ganz anders verlaufen als gedacht. Wer im Auftrag des Herrn unterwegs ist, im Auftrag des Herrn Jesus Christus, der erlebt eben nicht immer nur Erfolg. Zumindest nicht so, wie man es sich selbst ausgemalt hatte. Und dann fragt man irgendwann auch einmal ausgepowert am Ende seiner Kräfte, wozu eigentlich? Für wen eigentlich? Und zieht sich vielleicht auch zurück, setzt sich irgendwo auf die Tribüne und wird zum Zuschauer. Und Gott? Gott lässt das zu. Er lässt auch so harte und provokante Fragen zu, wie Jona sie gestellt hat. Wir dürfen Gott die Brocken vor die Füße schmeißen. Wir dürfen einfach alles hinwerfen. Gott hält das aus. Und er hat seine Art, damit umzugehen. Er ist sehr kreativ darin, uns einen Spiegel vorzuhalten. Er wirbt um uns. Und er findet Mittel und Wege, damit wir wieder auf den Kurs zurückfinden. Er findet Mittel und Wege, um uns neue Kraft und Mut zu geben, so dass wir doch wieder weiter arbeiten und machen und vor allen Dingen ihm vertrauen können, dass wir uns wieder auf ein neues Abenteuer mit ihm, für ihn einlassen. Er erinnert uns zum Beispiel dann an seine Barmherzigkeit uns gegenüber. Wir können wahrnehmen, dass er ja auch in unserem Leben Gnade vor Recht ergehen lässt. Er erinnert uns daran, dass er uns schon so oft mit so viel Geduld, mit so viel Liebe und Sanftmut zurechtgeholfen hat. Und auch mit Humor, so wie bei Jona. Dem zeigt Gott mit der Rizinuspflanze, was eigentlich hinter Jonas Zorn steckt, was seine wahre Motivation dahinter ist. Du bist nicht zornig, weil es dir um diese Pflanze leid tut. Du tust dir selbst leid, weil sie dir nicht mehr Schatten spendet. Aber dabei bleibt Gott nicht stehen, sondern er wirbt darum, doch seine Gottesmotivation wahrzunehmen, eben auch mit dieser Pflanze. Ihm tut es eben nicht nur um einen Rizinusstrauch leid, den Jona ja nicht einmal gesät hatte, sondern der ihm einfach gewachsen ist, sondern ihm tut es um die vielen Menschen leid, die alle seine Geschöpfe sind, die er geschaffen hat, und die dem Strafgericht zum Opfer gefallen wären. So viele Menschen, die nicht einmal wussten, was richtig und was falsch ist. Hier Text heißt es, was rechts und was links ist. Also sie konnten Gut und Böse nicht wirklich erkennen. Und die doch umgekehrt waren. Sollte er die umkommen lassen? Nein. Gott ist doch, so hatte es Jona doch selbst gesagt, Gott ist doch reich an Gnade und Barmherzigkeit, unendlich geduldig und voller Güte. Gott will doch nicht den Tod des Sünders, sondern dass er befreit wird von ihr und zum Leben findet. Gott will, dass der Mensch leben kann. Jeder Mensch. Unbelastet. Und ganz neu ausgerichtet auf ihn, den lebendigen Gott. Und eben voller Vertrauen zu ihm. Sollten wir, die wir diesen Gott schon kennen, uns nicht freuen, wenn Menschen Gott finden? Sollten wir uns nicht freuen, wenn Gott ihnen einfach so vergibt, so wie uns ja auch, Klammer zu? Sollten wir uns nicht freuen, dass Gott dieser Welt so gnädig ist? Hier knüpfe ich an der Predigt von Ursula Schwarz vom vergangenen Sonntag an, die dort über die beiden Söhne und vor allem über den älteren der beiden Söhne in einer Geschichte Jesu gesprochen hat, die gemeinhin als das Gleichnis vom verlorenen Sohn bezeichnet wird. Und der ältere Sohn, der stand ja vor der Frage, ob er sich weiter ärgern wollte, dass der Vater den verlorenen Jüngeren einfach so mit offenen Armen wieder aufgenommen hatte, oder ob er sich doch mit freuen wollte. In der Geschichte Jesu bleibt das offen. Wie es in unserer Predigtgeschichte am Ende eben auch offen bleibt, eben da auch diese Frage an Jona steht. Sollte Ninive mir nicht leid tun? Gott stellt damit Jona und den Lesern und damit ja auch uns die Frage, ob wir weiter in der Zuschauerrolle bleiben wollen. Gott fragt dich und mich, und dazu kommt er auf Augenhöhe zu uns, als Menschen, die für sich selbst verantwortlich sind, für ihr Leben und wie sie eben mit ihren Dingen umgehen. Er fragt uns, er fragt dich und mich, willst du weiter in Selbstmitleid oder Empörung darüber verharren, dass ich anders handle, als du es dir erhofft, vielleicht gar erwartet hast? Er fragt dich und mich, willst du verzagt und entkräftet bleiben, dich in ein vermeintliches Burnout flüchten, vor deiner Aufgabe davonlaufen? So wie eben Jona zu Anfang der Geschichte davongelaufen ist und so wie ich damals am liebsten davongelaufen wäre oder eben nicht hingegangen wäre. Jona hat vergessen, dass Gott ihm mindestens genauso gnädig war wie den Bewohnerinnen und Bewohnern von Ninive samt ihren Tieren. Haben wir das vielleicht auch, zumindest manchmal, vergessen oder vergessen's hier und da? Denn das gilt für uns, für jeden Christen, für jede Christin ja genauso, dass Christus uns vergeben hat und so angenommen hat, wie wir sind. Einfach so. Jona hat vergessen, dass er selbst wie tot gewesen ist im Bauch des Fisches. Und dass Gott ihm das Leben wieder geschenkt hat. Hast du das auch vergessen, wie Gott dir schon in der einen oder anderen Situation aufgeholfen hat? Dir neue Kraft, ja vielleicht geradezu neues Leben eingehaucht hat? Gott ist gnädig und barmherzig, geduldig und von großer Güte. Und wir dürfen ihm klagen, wenn wir am Ende unserer Kräfte sind. Aber wir dürfen auch erwarten, dass er uns eben damit nicht allein lässt, dass er uns tatsächlich neue Kraft gibt, dass er nie mehr fordert, als er uns zuvor auch schon gibt und möglich macht. Und wer mutlos und kraftlos ist, aus welchem Grund auch immer, der darf Gott seine ganze Not ruhig mit drastischen Worten vor die Füße werfen. Gott hält das aus und geht liebevoll, barmherzig, geduldig, humorvoll, aber natürlich auch klar und wahrhaftig und auf Augenhöhe mit uns um. Ich habe mich damals vor 15 Jahren gefragt, wie ich die Predigt halten soll in diesem Gottesdienst, in dem Trauergottesdienst, angesichts dieses furchtbaren Ereignisses, dass da eine Frau ihren Mann und zwei Kinder, 9 und 11 Jahre alt, ihren Vater verloren haben. Gott hat mir die Kraft gegeben. Bei der Trauerfeier war die Kirche brechend voll. Nicht nur Gemeindemitglieder, sondern natürlich auch viele Freunde, Arbeitskollegen, Nachbarn waren da. Und ich habe die Fassung behalten können. Das war schon meine erste Sorge, weil wir waren befreundet miteinander und auch das ging mir ja auch ans Herz. Und ich habe eine Predigt halten können, bei der wir alle auch mal befreiend lachen konnten. Wirklich befreiend, weil das deutlich macht, Gott ist stärker als der Tod und Christus ist lebendig. Und nach der Trauerfeier kamen zwei Frauen auf mich zu aus dem Ort, die ich nicht kannte, und sie haben sich bei mir bedankt. Sie hatten, so haben sie es gesagt, in der Trauerfeier gespürt, dass der lebendige, auferstandene Jesus Christus da war und dass es eine Hoffnung gibt, die eben über dieses Leben hinaus reicht. Und ich selbst war nach dieser Feier wie befreit. Ich habe neue Kraft gefunden, konnte mit neuem Elan in der Adventszeit durchstarten und auch meine Verzweiflung angesichts des beschriebenen Problems verschwand. Das Problem blieb. Aber ich konnte nun selbst eine andere Position dazu finden und damit entspannter umgehen. Gott ist wahrhaftig, gnädig und barmherzig. Geduldig und von großer Güte. Amen.